Hier ist CB-Funk, der Computerbase-Podcast. Herzlich willkommen zur 106. Episode mit Fabian und Jan. Und du merkst schon, Fabian, ich habe diese Woche überhaupt keine Zeit, deswegen müssen wir uns heute ranhalten.
Woran könnte das denn liegen, dass du keine Zeit hast? Sind da etwa Grafikkarten auf dem Benchtable?
Ja, ich war gestern auf einem Top-Secret-Event in Hamburg von Be Quiet. Das darf ich sagen. Der Rest ist so geheim, dass ich es nicht sagen darf. Und
was?
Ja, dann.
Be Quiet Grafikkarten? Was?
Ja, die steigen jetzt bei GeForce ein. Die haben nämlich die ganzen mit weniger ROPs aufgekauft. Nein, ach Gott, ich rede viel zu langsam, um den Anschein zu wahren. Also jetzt
wir
mal
reden auch viel zu viel Scherz Blödsinn. Beiseite.
Ja, die nächste Woche ist der große Showdown. Noch eine Woche bis zum nächsten Showdown, heißt, glaube ich, diese Podcast-Episode. Und ja, es ist nicht der Showdown an der 90er-Spitze, aber es ist trotzdem der Showdown der Next-Gen-Grafikkarten von AMD und Nvidia, weil Gerüchten zufolge, nein, das ist ja eigentlich auch schon bestätigt, ne? Erscheint am Dienstag, nee, am Mittwoch erscheint offiziell die RTX 5070, die nächste, letzte weitere 12 GB Grafikkarte von Nvidia in der 70er-Klasse. Gerüchten zufolge gibt es die Tests, das schon am Dienstag. Das würde ja dazu passen, dass die Tests der MSRP-Modelle, also und auch in der Founders Edition, einen Tag vor Marktstart erscheinen. Das heißt, Dienstag 5070 Tests, Mittwoch 5070 Marktstart, Mittwoch.
Ja, und eventuell Tests der teureren OC-Modelle.
Ja.
Ja, aber.
Wenn sich das so verhält, wie sich es
ja,
letztes Mal verhalten hat.
Annehmen.
Zeitgleich, wenn es sich so verhält, wie es sich normalerweise verhält, und das ist aber auch nur ein Gerücht, AMD hat das nicht bestätigt, am Mittwoch Tests der 9070 und 9070 XT, also mit dem Marktstart der 5070. Das ist also eine sehr unkomfortable Situation für alle, die sich um die wenigen verfügbaren MSRP 5070 bemühen wollen, dass sie parallel noch die Konkurrenz-Reviews abchecken müssen. Und die kommen dann nämlich am Donnerstag auf den Markt. Und du kannst dir ja vorstellen, wie sich AMDs Partner darauf freuen, dass es endlich mal wieder neue Grafikkarten gibt. und es sind ja auch zwei. Also wir haben schon mal, wir haben eine Nvidia, wir haben zwei AMD nächste
Stimmt,
Woche.
Ja.
Wir haben Custom Design Partner, insbesondere bei AMD, die seit der 7.8 XT, nichts mehr noch, kam die 7.6 XT, kam nach dem, you name it.
Ja, 7600 XT, also die 16 GB Variante, die ein bisschen höher taktet als die 8 GB Variante, das war, hatten wir vor gut einem Jahr und seitdem gibt es keine neue Radeon, genau.
Ja, so, die sind halt so entsprechend vorgespannt und versendewillig, nennen wir es mal so. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe überhaupt keine Zeit und wir müssen jetzt eigentlich aufhören.
Ja, schön, dass ihr dabei wart, CB-Funk, wieso?
Ja, ich könnte ja auch einfach gehen und du machst die Sendung hier mal alleine. Ja, du siehst gut aus, trotz Erkältung hältst du das, nein, was machen wir heute? Freitag, ganz offiziell, 14 Uhr deutscher Zeit, gibt es einen Livestream von AMD, da werden die Radeon RX 9070 und 9070 XT wohl final vorgestellt, vielleicht auch mit Preis, man weiß es nicht, vielleicht gibt es den Preis ja auch erst nächste Woche, aber das ist ja das letzte große Rätselraten. Wir sprechen nochmal darüber, was wir jetzt schon wissen. Und dann wollten wir nochmal über Strix Halo sprechen. Das war nämlich ein großer Wunsch. Das ist letzte Woche so ein bisschen über die Räder gekommen. Unter, über, neben, vor, hinter. Auf jeden Fall haben wir nicht drüber gesprochen letzte Woche. Sprechen wir nochmal über AMD Strix Halo. Und wir wollten diese Woche eigentlich überhaupt nicht über GeForce reden. Es gibt ja auch gar keine neue GeForce. Aber ja.
Aber Blackwell schafft es auf beeindruckende Art und Weise trotzdem in den Charts ganz weit oben zu sein, was die Zugriffe angeht.
Ja, und es gibt ja auch drei Varianten, von denen man eigentlich zuvor noch gar nichts wusste. Und über die reden wir heute nochmal. Und ja, dann über die Marktsituation.
Ja, es wird aber kurz und traurig, das Kapitel.
Ja, der Trend ist doch deutlich positiv. Aber ja. So, und dann schließen wir mit der Sonntagsfrage. Aber jetzt fangen wir an. AMD, RDNA 4, der große Reveal nächsten Freitag. Wir nehmen heute mal Mittwochnachmittag auf. Ich war am Vormittag verhindert. Das wird nicht besser mit der Zeit. Am Freitag ist Reveal. Und es gibt ja irgendwie gefühlt so gut wie alles, außer die Preise schwarz auf weiß im Netz. Oder?
Ja. Also Überraschungen erwarte ich da jetzt insofern auch nur noch bei eben jedem Punkt, ne? Was kosten diese Grafikkarte? AMD hat da diverse Informationen gestreut über die letzten Wochen und Monate. Keine davon in irgendeiner Art und Weise so zielführend, dass man jetzt wüsste, wie teuer die Grafikkarten tatsächlich werden. Zumal wir ja auch immer die Situation haben, dass es dann erstmal im Livestream dann wahrscheinlich die US-Dollar-Preise geben wird. Und dann ist die Frage, okay, was ist mit Euro? Das wird dann irgendwie nachgereicht oder so und dann Verwirrung. Aber abseits dieses Aspektes, der natürlich im Endeffekt dann am wichtigsten ist, um das Produkt hinsichtlich seiner Attraktivität für die Spieler bewerten zu können, wissen wir aber zur Technik der Grafikkarten inzwischen dank ausführlicher Leaks, die inzwischen im Tagesrhythmus kommen, eigentlich alles. Nicht offiziell.
Ja, das sind ja aber oftmals Leaks sogar auf Basis von mutmaßlich authentischen Folien von AMD. Und was mich da wundert, ist, dass die allem Anschein nach oder die KI ist mittlerweile so gut, die da verwendet wird, dass man es nicht mehr sehen kann, aber keine Wasserzeichen enthalten. Und da sind Hersteller in der Regel ja dann doch etwas restriktiver und geben zumindest an Presse, wenn sie Sachen vorab rausgeben, immer quasi mit der Privatanschrift des Redakteurs, der es erhält, auf den Folien raus und erst wenige Stunden, bevor es dann auch released werden darf, dann ohne. Und ich glaube auch diese Folie, auf deren Basis jetzt über die Preise diskutiert wird, die Videocards gepostet hat, da waren ja auch keine Wasserzeichen. Und die ist ja in Gänze zu sehen. Genau, Stichwort Preise. Es gibt keine offiziellen Informationen zu Preisen. Es gibt ja diese eine Folie, wo es, da haben wir auch intern diskutiert, da hatte Michael eine News zugemacht, da steht ja drauf, dass 85% der Spieler unter $700 für eine Grafikkarte ausgeben und jetzt lässt sich daraus möglicherweise schließen, dass beide neuen Grafikkarten unter 700 Euro kosten, Dollar vor Steuern kosten werden, also vielleicht unter 800 Euro mit Steuern oder noch ein bisschen mehr.
Ja, dann kommt der Europa-Aufschlag, ne, Euro-Dollar-Kurs, aber 700 US-Dollar für eine 9070 XT, das resultiert sehr schnell in 900 Euro und das wäre eigentlich zu viel und das glaube ich tatsächlich auch nicht.
Okay.
Also hoffe ich zumindest, denn sonst machen sie sich
da
wieder.
Ich habe ja noch eingestreut, dass es ja auch nicht heißen muss, dass die XT unter 700 US-Dollar kostet, sondern es könnte sich ja auch um 85% der potenziellen Kunden die Non-XT kümmern und die XT ist dann für die 15%, die doch mehr.
Ich finde halt diese Angabe von wegen, ja, 85% kaufen unter 700 Euro, die finde ich halt generell so ein bisschen
Dollar, genau.
Die finde ich generell so ein bisschen schwierig, weil das kann man ja weiter fortführen, das Spiel. Ne? Also ich würde mal behaupten, dass 75% auch unter $500 kaufen oder sowas.
Ja, das ist schon sehr groß.
Also diese 700, die hat man da jetzt, denke ich, aufgegriffen, um das direkt wieder gegen die 5070 Ti zu schieben, die da ja auch mit US-Dollar drüber liegt. Aber jetzt haben wir das Pferd wieder von hinten aufgezäumt. Das ist irgendwie unsere Tradition
hier im Podcast. Also Preise wissen wir nicht. Es gibt diesen Leak und daraus kann man jetzt schließen, dass auch die XT unter $700 kosten wird. Das kann aber auch unter 400 sein. Aber sie könnte vielleicht auch teurer werden, weil diese Aussage hat ja potenziell auch überhaupt nichts mit den Grafikkarten zu tun, sondern ist einfach empirisch erhoben und die werden beide teurer.
Ja, das wäre natürlich fantastisch. Auf der einen Folie zu sagen, die meisten kaufen unter 700 Euro, Dollar, deswegen haben wir jetzt hier mal, ne, starting jetzt $700 oder so eine Scheiße. Aber, ich meine, wir haben ja inzwischen relativ umfangreiche Ausblicke auf das Leistungsniveau, die wir vom Hersteller selber, also AMD, im Endeffekt haben über den Umweg Videocards, die da ja sogar geschrieben haben, dass Journalisten geladen waren zu einem Event. Ich müsste mal Wolfgang fragen, ne? Und dass diese Informationen dann gut und gerne an Videocards weitergereicht wurden, wo ich mich ja auch schon wieder frage, wer schneidet sich denn da eigentlich von der Presse dann ins eigene Fleisch wieder? Deswegen.
Ja, wir sind's nicht.
Würde mich auch nicht wundern, wenn AMD, wenn Videocards das direkt von AMD bekommt inzwischen. Ich weiß auch nicht. Das ist einfach deren Marketingstrategie. Wenigstens das, weil sonst machen sie ja nichts, was Marketing angeht. Naja, egal. Zum Thema, zum Inhalt, zur Technik dieser Grafikkarten. Im Endeffekt setzen wir die Spezifikationen ja seit Monaten zusammen. Jede Woche ergibt sich eine neue Zeile in der Tabelle der Specs, die wir füllen können, die wir quasi anhand der Gerüchte bestätigen können. Und inzwischen ist es soweit, dass wir eigentlich alle Zeilen, die wir da irgendwie haben können, auch sinnvoll gefüllt haben. Wir wissen, es werden zwei 16 GB Grafikkarten, jeweils an 256 Bit, die arbeiten noch mit GDDR6, kommen daher nur auf 640 GB pro Sekunde, sollte für Gaming-Szenarien aber ausreichen. Wir haben TSMC N4, potenziell ist das sogar ein besserer Prozess als 4N, weil wir noch nicht wissen, ob sich hinter 4N nicht irgendeine N5-Stufe verbirgt, also das, was Blackwell und Adder hat als Chip von TSMC, aber das wissen wir tatsächlich dann nicht. Was jetzt neu ist an Informationen, und das ist ein Hinweis dafür, ist, dass wir 53,9 Milliarden Transistoren haben auf diesem Chip.
Das ist eine Menge.
Das ist eine Menge, also zumal wir außerdem gehört haben, dass dieser Chip jetzt wohl doch nicht 390, sondern nur 350 Quadratmillimeter groß ist. Diese 390, die basierten ja darauf, dass AMD diesen Chip komplett unkommentiert und absolut random auf der CES irgendwo hat rumliegen lassen.
In so einer Kiste mit ganz vielen
anderen Chips. Das ist auch wieder so ein absoluter AMD-Move gewesen, aber irgendwer hat dann ein Bild davon gemacht und irgendwer anderes hat dieses Bild gesehen und weil daneben...
Aus sehr flachem Winkel, glaube ich.
Ja.
Nein, es gab auch eins von oben, es war nicht
daneben leicht. Lag eine Ryzen-CPU, man weiß, wie groß die ist, hat man das rübergezogen und hat dann ein bisschen rumgeschoben und geschaut, okay, wie groß wird denn die Navi-GPU dann sein, Navi 48. Da kam man auf 390, jetzt heißt es aus der Gerüchteküche 350. Ist, denke ich, auch realistischer, denn mit 390 wäre dieser Chip größer als der von der 5080 oder von der 4080. Das wäre hart. Aber 350 irgendwo so in dem Bereich. Vielleicht sind es auch 370 am Ende. Wir werden es sehen. In jedem Fall, wenn wir mal von den 350 ausgehen, die durchgestochen werden und halt eben von 54 Milliarden Transistoren knapp, dann kommen wir auf über 150 Millionen Transistoren pro Quadratmillimeter. Diese Zahl alleine ist natürlich schon beeindruckend, ja, man muss sich das mal vorstellen, absurd. 150 Millionen von irgendetwas auf einem Quadratmillimeter. Aber das ist vor allem halt auch deutlich mehr, als wir das bei Blackwell haben. Oder bei Adder, da ist es nämlich ungefähr gleich geblieben. Die sind all diese ganzen aktuellen Nvidia-Chips, also Adder und Blackwell, die sind so bei ungefähr 120 Millionen Transistoren pro Quadratmillimeter. Und AMD war vorher so bei 80 bzw. 100 Millionen, 110 Millionen Transistoren. Und jetzt gehen sie dann direkt hoch auf 150. Also überholen nicht nur Adder, sondern direkt auch Blackwell. Und
also da haben sie schon mal dick gewonnen.
Na, also ich meine, wenn sie es halt tatsächlich schaffen, das Zeug so dick zu packen, auf der gleichen Fläche oder auf weniger Fläche, dann können sie potenziell ja aus einem Wafer oder aus einem bestimmten Flächenbereich, aus einer Einheit des Wafers mehr rausholen. Das wäre ja schon mal gut.
Mehr Leistung halt auch.
Ist halt die Frage, inwiefern
davon ausgeht,
ja, das einfach damit zusammenhängt, dass sie jetzt N4 verwenden und N4 tatsächlich besser ist als 4N. Und Nvidia diesen 4N-Begriff damals nur gewählt hat, weil sie nicht N4 gewählt haben, aber etwas wollten, das sich toll anhört und deswegen nicht 5. Naja, wäre ein Indiz. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Aber interessant. Interessant darüber sich Gedanken zu machen, wie AMD es dann geschafft haben könnte, 150 Millionen Transistoren auf einen Quadratmillimeter zu quetschen.
Ja, wo soll sie denn jetzt landen? Beziehungsweise wo sollen sie denn jetzt landen mit diesen 150 Millionen Transistoren pro Quadratmillimeter?
Da gab es ja auch die schon 150. Das trifft ja auf den Vollausbau zu. Ich weiß jetzt nicht, ich weiß gar nicht, ob die große, also die 9070 XT, den Vollausbau hat. Aber in jedem Fall hat es die 9070 ohne XT, die hat den Vollausbau nicht. Die ist ja nicht nur von 64 auf 56 Compute Units, also AMDs Gegenstück zu Nvidias SMs, beschnitten, sondern sie hat ja außerdem auch zumindest auf dem Papier einen deutlich niedrigeren Takt nochmal.
Ja.
Was auch interessant ist. Da werden
wir auch sehen, wie sich das dann. Sind das, ne? 2,9 noch was zu 2,4 noch was.
Auf dem gleichen Chip. Also, und eigentlich sollte der Teilbeschnittene, der sollte sogar höher takten. Rein theoretisch.
In der Regel,
aber werden wir auch mal sehen, wie sich das dann im Test verhärt, ob das dann Taktangaben sind, die wir in der Praxis vollkommen über den Haufen werfen. Aber naja, jedenfalls, wenn man sie so betreibt, wie sie ab Werk betrieben werden, und ich vermute mal, dass sich AMDs Hersteller-Benchmarks genau darauf beziehen, alles andere wäre ein bisschen seltsam. Und diese Benchmarks, die man durchgestochen hat, die auch akkurat sind. AMD hat das gemessen im Vergleich zur 7900 GRE, was auch schon eine seltsame Wahl ist. Deutet das eventuell den Preispunkt an? Oder hat man das gemacht, weil das die stärkste 16 GB Grafikkarte ist?
Ja, das ist ja die Vermutung, ne?
Aber in jedem Fall legen wir mit der 7000, mit der 9070 gegen die 7900 GRE 20% zu. Sowohl in WQAD als auch in UHD ungefähr, hat AMD gemessen in, sie sagen, 30 Spielen aktuellen, die sie im Ultra-Preset getestet haben. Und mit der 9070 XT, wieder gleiches Szenario, gegen 7900 GRE in WQAD und UHD sind es 38 und 42%. Durchschnitt aus 30 Spielen, Ultra-Preset.
Warum die zwei Angaben? Weil das erste ist immer Raster und das zweite Raytracing.
Oder? Nee, das eine ist WQAD, das andere ist UHD.
Also UHD, okay.
Habe ich das nicht gerade gesagt? Naja, aber also die Raster- und die Raytracing-Angabe, die haben sie nicht exemplarisch gemacht. Also zumindest okay. Wurde das nicht so kommuniziert und durchgestochen. Hat Videocards, glaube ich, auch nicht aufgeschlüsselt. Ich dachte mir aber, ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, diese Grafikkarte ist 42% schneller. Weil da ja Raytracing-Games und Nicht-Raytracing-Games drin sind. Und das würde dann ja, wenn man das einfach so nimmt und dann vergleicht mit anderen Grafikkarten, würde das hier voraussetzen, dass der Leistungszuwachs mit und ohne Raytracing ungefähr der gleiche ist. Und anders als Nvidia mit Blackwell hat AMD es mit Adena 4 wohl anscheinend geschafft, dass man mit Raytracing mehr zulegt als mit Rasterizer. Was ja auch die Zielsetzung war, was wir ja wissen, schon seit langem kommuniziert AMD, dass es die hauptsächliche Zielsetzung der Adena 4. Architektur ist, also technisch, dass man im Raytracing stärker wird. Und sie haben nicht alle 30 Spiele, die sie getestet haben, einzeln genannt, aber 20 wurden halt genannt, durchgestochen, geleakt, wie auch immer. Davon waren 11 ohne, 9 mit Raytracing. Wenn man sich da die jeweiligen Schritte einzeln anschaut, die man gemacht hat zu 9000 GRE. Ich fange jetzt wieder mit der 9070 an, ohne XT. Dann sind wir in WQAD bei 17% Leistungszuwachs ohne Raytracing, aber 26% mit. Ne? Und Durchschnitt war 20%. Das heißt
fast 50% mehr Zuwachs, ja.
Ja, und das heißt hier jetzt zu sagen, sie legt immer 20% zu, ist halt verfehlt, wenn man das in Raster-Szenarien jetzt vielleicht nicht ganz erwarten kann. Dafür wird sie in Raytracing-Szenarien mehr zulegen. Und hier zeigt sich dann in UHD kein großer Unterschied. Das sind 19% und 26%. Interessant ist es aber bei der 9070 XT, also der stärkeren. Ohne Raytracing liegt die in WQAD 33% zu, zur 9000 GRE und mit 50%. Und in UHD ist es ungefähr das Gleiche, sogar noch ein bisschen besser. Sie sind 37% und 53%. Und AMD hat außerdem gesagt,
also diesen durchgestochenen Folien zufolge, die sich natürlich auch Hans Kuck in die Luft hat ausdenken können. Oder gehen wir jetzt mal nicht von aus.
Sonst würden wir es hier nicht besprechen. Ne? Aber genau, also es hat nicht AMD gesagt, sondern jemand sagt, dass es AMD gesagt hat. Aber wir glauben der Person, die sagt, dass es AMD gesagt hat, dass AMD das tatsächlich gesagt hat.
Ja.
Ja.
Back to topic.
AMD hat außerdem angeblich diesen 30-Spiele-Durchschnitt auch für maximierte Grafikeinstellungen und nicht nur für die Ultra-Presets erhoben. Und da haben sie auch 50% an Vorsprung. Das heißt, man kann durchaus davon ausgehen, dass man in einem hohen Last-Szenario mit Raytracing und maximierten Grafikeinstellungen in UHD mit einer 9070 XT sogar 50% oder mehr als 50% schneller ist als eine 7900 GRE. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, warum die GRE? Wie sieht das aus, wenn wir das mit anderen Grafikkarten vergleichen? Und das ist natürlich schwierig, weil wir nicht genau AMDs Testsystem haben. Und wir wissen auch nicht genau, mit welchem Treiber sie da was genau, wie, in welchen Szenarien. Es ist immer, es steht auf wackeligen Beinen, aber man kann ja mal überlegen, so grob. Und das habe ich auch gemacht in dieser entsprechenden News. Und wenn man sich die XT anschaut in UHD, dann liegt man wohl tatsächlich ungefähr auf dem Niveau von einer 7900 XTX.
Das ist ja ein Gerücht gewesen von Anno Knips.
Also wir hatten Gerüchte zu, es wird nicht schneller als die 7800 XT. Wir erreichen die normale XT, die 900, wir hatten die XTX. Es gab Gerüchte zu allem.
Ja, also, auf welches beziehst du
dich?
In meiner Erinnerung ging es los damit, dass es zwar keinen großen, großen Chip geben wird, auch wenn der jetzt relativ groß geworden ist, also man da nicht Richtung 90er-Klasse von Nvidia zielen wird, Aber dass man probieren wird, damals war ja noch die 4080 aktuell, die 5080 ist jetzt auch nicht viel schneller, bis mittlerweile auch, aber dass sie das wohl ungefähr so probieren, dann doch noch zu erreichen. Okay, du sagst, könnte passen.
Ja, also es wäre interessant, wenn sie es halt schaffen, mit diesem Chip das vorherige Top-Modell zu schlagen, denn man muss ja auch bedenken, dieses vorherige Top-Modell, das war ja nicht nur ohnehin schon 530 Quadratmillimeter groß, also nochmal ein gutes Stück größer, sondern es war ja auch... Ne? Aber, genau, ja. Es war ja Chiplet, das heißt, es war ja auf ein deutlich anspruchsvolleres, teureres Packaging angewiesen. Das heißt, man wird hier vermutlich, also ich spekuliere jetzt viel, aber wenn das alles passt, dann wird AMD die gleiche Leistung sehr viel günstiger herstellen können.
Genau, und das ist jetzt aber natürlich auch etwas, was aktuell schon wieder hitzig diskutiert wird. Ja. Denn wir hatten, glaube ich, letzte Woche bei den Alternativen darüber gesprochen, dass es ja aktuell eine 79 XTX für um die 900 Euro gibt. Ja. Oder ab 899 Euro. Du hast vorhin gefrotzelt, naja, 700 US-Dollar mit dann Wechselkurs und Mehrwertsteuer sind wir dann auch bei 899 Euro. Das heißt, natürlich können wir uns ein Szenario basteln, wo es die gleiche Leistung, die wir schon über 2 Jahre auf dem Markt haben, ein bisschen effizienter zum gleichen Preis mit weniger VRAM gibt.
Das wäre die Nvidia-Strategie, genau. Das ist quasi Nvidias aus dem Lehrbuch.
R4. Und das ist hoffentlich gut und nicht nur in 3 Spielen verfügbar. Okay, ja. Also ja.
Also wenn sie jetzt die gleiche Leistung zum gleichen Preis mit weniger VRAM liefern, das wäre exakte Nvidia-Strategie. Und ich hoffe, dass sie das nicht machen, weil damit gewinnen sie natürlich keinen Blumenkohl. Wobei, inzwischen würde vielleicht das ausreichen unter dem Gesichtspunkt, dass es verfügbar und zum UVP verfügbar ist. Ja, und dann
vielleicht nur 900 Euro
und,
kostet.
Und ja, dass es so viele ROPs hat, wie es spezifiziert ist, dass es nicht abbrennt, dass es keine Black-Screens generiert und die Grafikkarten beim Treiber-Update nicht geprickt werden. Vielleicht würde das ausreichen.
Ja,
das ist
ja das gleiche Black-Screen-Issue, glaube ich. Jetzt hast du ja Sachen doppelt aufgezählt, aber die eine Hand hat trotzdem nicht gereicht. Zur kleineren. Wo landen wir denn da?
Erst noch Raytracing. Das war nämlich jetzt Raster. Also Raster 7900 XTX, aber mit Raytracing würden wir sogar 10% schneller agieren als die XTX. Also so verschiedene Testparcours und alles sowieso schwierig, aber wenn man den Zahlen trauen kann, dann läuft das darauf hinaus, dass man wohl so knapp unter und knapp über der XTX landen wird, je nachdem, ob man Raster oder Rasterizer oder Raytracing verwendet.
Na, dann darf sie auch 1000 Euro kosten.
Fantastisch. Naja, und Nvidia-Gegenstücke wären damit dann halt in Rasterizer in Szenarien 5070 Ti. Die wäre ein bisschen schneller, so 5, 7, vielleicht 10%. Gleiches gilt dementsprechend auch für die 4080. Wenn man dann Raytracing einschaltet, dann werden sie halt ja nicht 5 bis 10, sondern so eher so 10-15% schneller sein. Gemessen an diesen Benchmarks. Wie gesagt, das sind nicht unsere Benchmarks. 5080 wäre 25% schneller. Ne? Also da hat man dann schon nochmal einen Abstand.
Aber die gibt es ja aktuell auch nicht unter 1349 Euro oder so.
Ja, gut, preislich ist das sowieso wieder alles eine ganz andere Geschichte. Ich schaue da jetzt eher aus einer technischen Perspektive drauf. Ich meine, das ist ja auch wieder interessant, dass die 5080 auch nur auf 45 Milliarden Transistoren zugreift. Das heißt, in jedem Fall hat AMD hier fast 10 Milliarden Transistoren mehr. Das ist ordentlich was. Mhm. Dann ist es natürlich auch wieder, fragt man sich auch wieder, okay, wo gehen die Transistoren denn hin, wenn die 5080 trotzdem so viel schneller ist. Aber gut, wir müssen natürlich abwarten, wie es dann, Preis entscheidet da im Endeffekt alles und Verfügbarkeit. Die die 9070 ohne XT, Iveco-AD, hier findet man nicht so genau ein Gegenstück, zumindest wenn man nach diesen Leistungsdaten, die da durchgestochen wurden, geht. Man landet wohl bei Rasterizer so 6% unter der 7900 XT. Wenn man dann Raytracing einmacht, wird es einen Gleichstand geben. Und gemessen an Nvidia landet man da irgendwo zwischen 4070 Ti. Ja, ungefähr da wahrscheinlich, weil für die 4070 Ti super wird es nicht reichen.
Aber mit 4070 Ti, ich hatte da ja die Tage auch über erste Blender-Benchmarks geschrieben, ist jetzt Computer, aber ich denke, da wird auch die 5070 dann irgendwie, also über 5070 Blender-Benchmarks gesprochen, da haben wir gesehen, die ist ungefähr so schnell wie eine 4070 Ti in diesem Benchmark und ich denke, da geht es dann ja auch bei den Spielen in die Richtung, das heißt, die 9070 könnte so auf einem Niveau mit einer 5070 liegen, aber mehr VRAM bieten.
Ich glaube, es wäre ein relativ typisches Szenario, wenn die kleinere die 5070 leicht schlägt, aber die stärkere die 5070 Ti nicht ganz erreicht. Das wäre, glaube ich, so ein sehr typisches
Szenario. Und damit das so hinkommt, hat AMD einfach so lange gewartet.
Na, also ich meine, in jedem Fall haben wir ja, das können wir ja beim 5070-Vergleich nicht unterschlagen, die 5070, die ist ja werkseitig verkrüppelt mit 12 GB VRAM. Und das trifft ja auf die nicht XT hier nicht zu. Die hat ja genauso 16 GB wie die größere. Das heißt, die Debatte, die ist sowieso erschlagen, selbst wenn die 9070 10% langsamer wird, wäre sie die bessere Grafikkarte. Aus einer technischen Perspektive, wenn wir DLSS ausblenden für UHD. Aber interessant wird wirklich das Duell XT versus 5070 Ti. Da bin ich mal gespannt, ob AMD da irgendwie Anschluss finden kann. Ich glaube nicht, dass sie stärker werden, aber wenn sie Anschluss finden, auch 16 GB haben, gut, ja, AMD 16 GB sind nicht Nvidia 16 GB, aber sei jetzt mal dahingestellt, wenn sie da Anschluss finden an diese 5070 Ti und das dann aber signifikant günstiger und verfügbar und ohne Launch-Desaster anbieten können, dann wäre das, glaube ich, schon ein Sieg.
Auch und unabhängig von FSR 4, sagst du. Okay, also den Sieg hätten sie eingefahren, aber es gäbe immer noch, je nachdem wie FSR 4 wird, wie es optisch ausfallen wird, in wie vielen Spielen es wann, wie schnell verfügbar sein könnte.
Ich glaube schon, dass FSR 4 besser wird als FSR 3 auf jeden Fall. Das haben wir ja schon gesehen. Der direkte Vergleich zu DLSS 4, das wird dann bestimmt DLSS wieder aber ich glaube, der Schritt von FSR 3 zu 4 hat größeres Potenzial, da was auszumachen, als von DLSS 3 zu DLSS 4, hoffe ich. Ich meine, wir kennen ja nur diese Demo aus Ratchet & Clank von der CES. Und das war ja wirklich super, was sie da gezeigt haben. Abgesehen davon, ich bin immer ein Freund darüber, über DLSS zu argumentieren, weil das extrem viel ausmachen kann. Das kann einem einen kompletten Leistungssprung geben, wenn man halt einfach auf Balance setzen kann, statt auf Quality und die gleiche Leistung hat, dann hat man de facto eine 20% schnellere Grafikkarte. Aber das hilft einem ja alles nichts, wenn man im Handel gar keine Wahlfreiheit hat, weil die eine Grafikkarte einfach nicht verfügbar ist zu anständigen Preisen. Mhm. Und damit sind wir dann ja jetzt auch schon wieder, ich weiß nicht, wollen wir Strix Halo hinten anstellen?
Und genau, lass uns zu den Radeons. Du hast es nochmal gut umrissen, wie es jetzt der Gerüchtelage zufolge aussieht. Und im Endeffekt müssen wir jetzt hoffentlich, oder müssen, wir brauchen die Preise. Erstmal die es auf dem Papier gibt. Ich hoffe, dass AMD die diesen Freitag nennen wird und nicht alles, was wir gerade besprochen haben, zeigen wird und sagt, the big surprise next week und dann noch alle eine Woche warten müssen. Denn Sie wissen ja, wie es bei den GeForce jetzt gelaufen ist und der Preis für die 5070 steht seit der CES fest. Ne? Also 649 US-Dollar waren es, glaube ich. Ich bin hier gerade aus dem Tab weg. Das heißt, was wollen Sie dann noch, wie lange wollen Sie dann noch warten, um da die Katze aus dem Sack zu lassen? Und ich hoffe, sie ist weiß und nicht schwarz. Und dann klar das Thema FSR. So, aber ansonsten erwarten uns da, glaube ich, relativ wenig Überraschungen.
Also die Gerüchte hießen ja, wie sie in langer Zeit darauf hin, dass wir diese gut 2 Monate Verschiebung hatten. Oder ne, es sind ja am Ende ungefähr ziemlich genau 2 Monate geworden. Ne? Mhm. Damit man zum Start mit FSR 4 breit auftreten kann, hieß es zumindest mal. Bin ich auch gespannt. Ne? Weil was das angeht, wissen wir deutlich weniger als zu den Specs und den Leistungsangaben der Grafikkarten. Naja. Ich hoffe da auch, dass sie sich da am Freitag äußern werden und dass sie diesmal, anders als zur CES, auch tatsächlich bewegt Bild mit FSR 4 versus FSR 3 versus was auch immer zeigen werden, weil, also ich verstehe immer noch nicht, warum sie das auf der CES ist, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ne?
Ja. Kommen wir zur Verfügbarkeit der GeForce, da wollten wir ohnehin noch drüber reden, du hast es ja gerade schon angerissen. Wird doch viel besser, Fabian.
Ja, also wenn das Portemonnaie keine Grenzen hat, dann kriegt man inzwischen gut eine 5070 Ti. Ne? Also man hat inzwischen, würde ich sagen, verlässlich die Möglichkeit, die Leistung, die man schon seit 2 Jahren für ungefähr 1200 Euro kaufen kann, auch jetzt für 1200 Euro zu kaufen.
Ich würde noch mal ganz kurz noch auf noch höherer Flughöhe drauf gucken. Es hat sich die Woche was getan. Nachdem wir am Wochenende, habe ich mich ja gefragt, wir haben ja hier diesen Verfügbarkeitsbot, der nicht alle Händler im deutschen Netz abgrast, aber doch eine ganze Menge. Und am Wochenende, nachdem dann ja auch diese Rob-Geschichte, da kommen wir gleich auch noch zu, aufgetaucht ist, da war es ja so ruhig. Ich glaube, da gab es ab Samstagvormittag bis spät in den Sonntag, Sonntagabend oder sogar bis Montag früh keine neuen Listungen. Und da habe ich mich ja gefragt, hat Nvidia jetzt wirklich an alle Partner und Händler erstmal einen Verkaufsstopp rausgegeben, weil sie das sortiert haben wollen. Aber seit Montag rasselt es ordentlich im Discord bei uns auf der Seite und im neuen Telegram-Channel, den es jetzt auch noch gibt, für alle Karten oder für jede Karte einzeln. Da kommt einiges rein, aber ja, erstens sind es mehr 5070 Ti als 5080 und definitiv als 5090. Und das Preisniveau ist leicht niedriger, würde ich sagen, aber immer noch extrem hoch. Also die 5070 Ti, und da bin ich bei dem, was du gerade gesagt hast, ja, es gibt immer mal wieder ganz kurz 3, 4, vielleicht auch 10 Karten, die es zum UVP gibt von 8,79. Das ist dann ganz oft auch über den MSI-Store, diese Ventus, die ja nur wirklich nicht das Custom-Design ist, was man
auch zum UVP nicht kaufen sollte.
Und ansonsten, ja, ich fliege hier gerade nochmal drüber, haben sich schon 1.100 bis 1.200 Euro als der aktuelle Marktpreis für eine 5070 Ti gemausert, vorerst.
Also nicht 1.200 Euro mehr als der. Also du meinst...
Absoluter Preis. Und ja, der offizielle Preis, den Nvidia auch durch die eigenen, oder nicht in dem Fall ja nicht durch die Founders Edition Reviews, aber durch diese, wir lassen erst testen, die Grafikkarten, die offiziell 879 Euro gesetzt hat, der wird um 200 bis 300 Euro aktueller Markt überboten. Aber ich gucke jetzt gerade mal rein, also wer jetzt gewillt ist, zum ehemaligen Preis einer 4080 Super, die hinten raus aber auch schon für 1.000 Euro zu bekommen.
Ich wollte gerade sagen, ne?
Also deren Leistung zu kaufen mit MFG, der kann es jetzt tun, aber gewonnen hat er nichts. Und auch nicht preislich, auch wenn das ja etwas war, was ja durchaus erstmal eine positive Überraschung gewesen ist zu CS, dass die kleinen Karten ja, ja.
Ach Mann. Also wenn wir halt so weit sind, dass wir es als positive Überraschung sehen, dass wir die gleiche
Leistung zum günstigeren
Preis bekommen,
also, dann können wir es halt auch einfach sein lassen. 5070 kann man aktuell kaufen, wenn man auch diese Services nutzt, sage ich mal, sonst ist man oftmals zu spät, aber ich könnte jetzt noch ein Angebot bei Cyberport für eine Gigabyte-Karte, das heute um 9.34 Uhr online gegangen ist, für 1.149 Euro kaufen. Würde ich allerdings nicht wollen, wollen auch viele andere nicht, deswegen liegt sie immer noch bei Cyberport rum.
Naja, also im Endeffekt sind die Marktpreise, das ist ja der Schnittpunkt von Angebot und Nachfrage. Ne? Ja. Das werden ja die Preise sein, die Leute regelmäßig noch bezahlt sind, so bereit sind, so zu bezahlen, dass sich da jetzt keine Berge an GPUs bei den Händlern auftürmen. Insofern wird das ja der Preis sein, den aktuell einige Käufer bereit sind, dafür zu bezahlen. Und das ist ja noch, es gibt ja auch noch Angebote, die eine 5070 Ti bei Case King für 1.500 Euro sehen oder sowas.
Und dann sind wir aber auch schon auf dem Preisniveau der 5080, die ja ab 1.169 Euro verfügbar sein sollte. Die gibt es, straf mich lügen, nie zu diesem Einstiegspreis irgendwo. Ich glaube, das Einzige, was es mal wieder geben könnte da, wäre vielleicht DFE. Aber ich kenne, ich scroll hier mal runter, die letzten Tage gab es nirgendwo mal ein MSRP Custom Design für 1169 im Handel auch wirklich zu kaufen. Also da macht die 5070 Ti ist da schon echt die große Ausnahme, dass es sowas überhaupt mal existiert. Aber da muss man dann in dem Moment online und schon eingeloggt und dann auch Glück und so weiter, um davon zu profitieren. Und da muss man sich immer noch fragen, ob man einen guten Deal gemacht hat. Aber bei der 5080, hier ist mal eine gewesen für 1369, 49, aber ansonsten ab 1500 aufwärts und dann weiterhin bis zu 2000 Euro.
Also nach wie vor die Situation, dass man einen 4090-Preis bezahlt, um weniger Leistung und VRAM als man eine 4090 zu bekommen. Also ich meine, im Endeffekt, wir können das jetzt alles nochmal wieder coin. Im Endeffekt weiß, glaube ich, jeder, der unseren Podcast hört, was wir oder insbesondere was ich von dieser Generation halte.
Ja, jetzt machen wir 5090 noch, da gibt es die wenigsten Angebote. Da gab es jetzt ein, zwei Mal eins für 3000 Euro, aber das finde ich auch, da sieht man auch wieder, das sind halt die Enthusiasten der Enthusiasten, das sind 700 Euro knapp über dem offiziellen Einstiegspreis, der schon der höchste Einstiegspreis einer Nvidia GeForce gewesen ist, der je existiert hat. Und dann ist sie sofort weg, weil sie eben nicht 3,999 kostet, sondern 2,999. Und gestern gingen auch von MSI und Asus gegen die Custom Designs für 3,999 weg. Ja, also unter 3.000 ist eine 5090 im Endeffekt nicht zu bekommen.
Aber das ist ja im Endeffekt, also ich meine, das ist ja das Topmodell. Das heißt, im Endeffekt ist es egal, wie viel besser es ist und wie teuer es ist, weil es sowieso gekauft wird. Das wissen wir ja spätestens seit der 3090.
Naja, es gibt jetzt eine Listung seit 8 Minuten bei Galaxus für eine Asus TUF RTX 5090 für 9.723 Euro. Die ist noch
9.000? Da hab ich mich jetzt nicht verhört. Also wir hören ja jetzt auch an der Stelle auf mit dem Thema, weil es wird halt nicht besser. Ne? Es wird halt nur noch.
Doch, jetzt.
So. Es ist die Frage: Hat diese Grafikkarte bei Galaxus für 9.000 Euro? Es ist die Frage: Wie viele ROPs hat die eigentlich?
Nee, jetzt lass mich den. Das lässt du mir jetzt noch den Spaß. Das ist ein geprüfter Rückläufer und der hat zuletzt 10.569 Euro gekostet. Ich glaube nicht, dass die Grafikkarte 1:1 jemand zu dem Preis gekauft hat. Aber so steht es auf der Seite. Also wenn du hier B-Ware nimmst, kannst du knapp 800 Euro sparen. So, Robs. Ja.
Also dann, das ist doch bestimmt ein Rückläufer, weil sie von diesem Rob-Defekt betroffen ist, oder nicht? Da hat jemand seine 5090 gekauft für 10.000 Euro, hat festgestellt, dass er auch noch um 8 Rob beschissen wurde und hat das Ding direkt zurück zum Händler gejagt und der hat gesagt, geil, jetzt können wir hier 1.000 Euro Discount geben.
Ja, und dann hätte er sie aber trotzdem vielleicht als Sammleredition kennzeichnen können, um das absolute Preisniveau zu rechtfertigen. Ja.
Ach, meinst du, also, sie sind vielleicht sogar noch mehr wert?
Was ist passiert? ja, etwas, was man sich eigentlich nicht hat vorstellen können. Wir wissen, dass sowohl auf dem auf der 5090 kommt der GB202 in einem extrem beschnittenen Ausbau zum Einsatz. Da wird wahrscheinlich eine größere Ausbaustufe dann auf irgendeiner Nvidia RTX, nee, wie heißen die? Doch, so heißen die doch, ne? Nvidia RTX 6000, nee, A6000, genau, das sind ja die.
Nee, A6000 war mit Ampere, danach hieß es RTX 6000 Adder Edition, jetzt sind wir bei RTX 6000 Blackwell Edition.
Also auf Workstation-Grafikkarten zum Einsatz kommen.
Und genau. Nicht nur auf denen, sondern das kommt auch auf dieser L40, hießen sie bei Adder, also die Server-Grafikkarten, die für die Superports für GeForce Now, stimmt. Auf denen wird es dann wahrscheinlich auch im Vollausbau kommen, um 2,5080 zu simulieren.
So, auf jeden Fall ist ja der GB202, der da drauf sitzt, der wird geprüft am Ende. Wenn er ein ganz toller ist, wird er wahrscheinlich beiseite gelegt und wenn er Ausführungseinheiten oder wenn er Defekte ausweist, die ich aber so ausklammern kann durch so ein Laser-Cutting, dass ich ihn trotzdem noch als 5090 GB202 verkaufen kann, dann mache ich das. Und wenn er noch schlechter ist, dann haben sie beim Vorgänger gar nichts gemacht. Aber das wäre dann halt auch ein extremer Verschnitt schon.
Und ja, der extreme Verschnitt ist die 5090.
Also so. Ja, der ist ja größer geworden. Okay, und dann wird das aber physisch, wird der Chip dann so beschnitten, dass er nur noch das bietet, immer mal an einer anderen Stelle dann noch die Shader aktiv sind und so weiter und so fort und eben aber auch diese Render Output Units oder Raster Operation.
Nee, Render Output Units ist richtig.
Die ROPs, dass so viel aktiv ist, wie Nvidia spezifiziert hat. Was soll da schon schief gehen? Ich nehme einen Chip, ich analysiere den, ich sage, okay, der kommt grundsätzlich dafür in Frage, also beschneide ich ihn so, dass er dann nur noch das hat, was er haben soll. Nächste GPU. Ich gucke sie mir wieder an. Die kommt in Frage. Sie hat nämlich das, was sie machen muss, plus X. Ich schneide plus X weg. Weiter geht's. Und das hat in der Vergangenheit, würde ich sagen, immer funktioniert. Oder? Weil das, was wir jetzt sehen, ich kann mich da nicht dran erinnern.
Nee.
Es gibt also 5090 mit zu wenig ROPs.
Ja. Also vor allem hat es ja auch immer so funktioniert, dass das ist ja ich schon, muss man sich ja auch wieder bewusst machen, dass es gar nicht so unbedingt trivial ist, dass man das dann so zusammenstutzt, dass diese Grafikkarten, die in verschiedenen Bereichen zusammengestutzt sind, es ist ja nicht mehr genau der gleiche GPC, der da betroffen ist.
Genau, es ist nicht immer oben rechts.
Dass die alle gleich schnell sind. Und das hat ja bisher immer funktioniert. Also das System, diese Grafikkarte, die ist so modular aufgebaut im Inneren, dass das geht. Und gerade diese ROPs, die sind auch getrennt von. Also die sind in ihrer Modularität auch getrennt von den GPCs und von den vom VRAM-Ausbau, vom Speicherinterface. Ja, theoretisch hat ein GPC so zwei ROP-Partitionen mit jeweils 8 ROPs, aber prinzipiell können die auf alle Daten von allen SMs.
Und, ja.
Ne, also das geht. Und dann kann man sich das so zurechtstutzen, dass es halt passt. Und hat man immer getan, lief immer gut. dass wir jetzt die Situation haben, dass da einfach auf manchen mehr abgeschnibbelt wurde als sollte, das, nee, weiß ich auch nicht. Also, ich meine, man denkt vielleicht direkt natürlich an die 9070 mit ihren 3,5 GB VRAM plus 0,5 GB VRAM an Krüppelbus, aber
ja, also es wurde auch an anderer Stelle Nvidia da Absicht unterstellt, das sehe ich einfach nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Gut, Nvidia hat jetzt gesagt, es sind bei 50, also es ist ja die 5090 betroffen mit dem GB202. Da gibt es Versionen, die haben nicht 176 ROPs, sondern nur 168 ROPs. Da fehlt eine dieser Partitionen mit 8 ROPs.
Die können auch nur zu 8 operieren. Also eine allein, das wäre gar nicht laufbar.
Und dann hat Nvidia das ja bestätigt und gesagt in dem gleichen Statement, was davor noch gar nicht kursierte, aber ach, bei der 5070 Ti mit einem beschnittenen GB203 kann das auch sein. Die hat dann auch eine ROP-Partition weniger. Und siehe da, es tauchten Screenshots auf von solchen Versionen, die dann nicht mehr, ach Gott, hilf mir auf die Sprünge, die hat dann 100, nicht mehr 112,
88 sondern statt 96.
Ah genau, das ist ja die ganz kleine, richtig. Und dann tauchte plötzlich ein Screenshot auf von einer 5080, die ja eigentlich einen GB203 im Vollausbau, also einen gar nicht beschnittenen Chip hat, also nur die, wo man nach der Selektion sagt, ja, da geht alles wunderbar, weiter geht's. Die gab es dann auch mit 8 ROPs weniger. Da gibt es, glaube ich, bis dato wirklich weiterhin nur einen Screenshot von. Macht das ja auch nicht jeder der Nutzer, die das gekauft haben.
Ich habe zwei Screenshots gesehen.
Ah, du hast zwei mittlerweile gesehen. Okay, also es ist aber, auch wenn Nvidia sagt, es waren bei 5090, 5070 Ti unter 0,5%, ich glaube nicht, dass es über 10 waren. Vielleicht waren es 2, vielleicht 1, vielleicht stimmt sogar der Nvidia-Wert. Es waren nicht viele. Insofern macht es auch keinen Unterschied, weil da war ja gleich wieder, oh Gott, das haben die doch nur gemacht, um überhaupt Ware zu haben und so. Also es macht zumindest für mich aktuell nicht den Eindruck, als hat man damit die ersten 5 Minuten Verfügbarkeit gerettet.
Aber ich verstehe es halt, also ich verstehe halt trotzdem nicht. Offensichtlich wusste Nvidia ja sehr schnell, was Sache ist. Ne? Also normalerweise hast du ja so, ja, es gibt Anschuldigungen und irgendwann heißt es dann nach einer Woche, ja, wir untersuchen das jetzt und bla bla bla. Und hier hat Nvidia direkt gesagt, ja, wissen wir, 0,5% sind betroffen, 5070, die ihr auch, schickt halt zurück.
Ja,
aber ich wollte. Und was auch noch lustig war dieses, ach ja, KI und Compute ist ja gar nicht betroffen. Was habt ihr überhaupt? Betrifft ja nur Gaming. Aber, also, dass sie das so direkt wussten und dass sie das direkt kommuniziert haben, das musste denen ja vorher klar sein.
Ich denke, der Fehler ist denen vorher aufgefallen und dann haben sie vielleicht, ja, ich meine.
Also, du kannst mir doch nicht erzählen, ich meine, wenn du diese Grafikkarten testest, um zu schauen, was teildeaktiviert ist, dann werden sie ja danach ja auch getestet, ob sie funktionieren. Und das ist ja etwas, das springt dir ins Gesicht, sobald du GPU-Z öffnest. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht wussten.
Ich gehe aber eher davon aus, also ich gehe nicht davon aus, dass sie gesagt haben, hier, guck mal, wir haben hier diese Kiste mit den GPUs, die verbauen wir jetzt auch, erzählen es keinem, verkaufen die. Sondern ich glaube eher, dass es so war, dass einer gesagt hat, hier, da ist diese rote Kiste, da ist auch noch Absperrband vor und 15 Warnmeldungen und der Raum ist abgeschlossen, die darfst du nicht nehmen, warum auch immer sie die so beschnitten haben. Und dann ist irgendwann einer, als das dann rausgeschickt worden ist, hat dann mal angeklopft, irgendwann hat gesagt, ach Moment, ich hatte ganz vergessen, dass ich diese Kiste da nicht nehmen soll. Und dann haben sie sich gesagt, ja okay, was machen wir jetzt, okay, wie viel sind das, na so viel sind das nicht, Augen zu und auf den Tisch geklopft.
Aber auch dann hätte man sich ja direkt melden können. Ne? Also hier ist es jetzt wieder, das hat ja wieder diesen Fadenbeigeschmack, dass man halt abgewartet hat, bis es passiert. Ne? Also ich weiß es nicht. Also ich glaube auch nicht, dass sie das mit Absicht gemacht haben und gesagt haben, wir kommen damit durch, dass die halt weniger haben, weil das ist ja noch viel offensichtlicher als diese 3,5 GB-Geschichte bei der 9070.
Ja, das ist da ja haben sie ja einfach wissentlich etwas verschwiegen, aber nicht falsch irgendwo drauf. Ja, gut, sie haben dieses Interface so angegeben, wie es ist. Effektiv war es ein anderes, aber ich glaube, da könnte man sich auch vom Richtigen.
Was ich meine ist, dass es bei der 9070 ja nicht so ins Auge springt und einem nicht so auffällt. Ja. Ja. Also das ist ja erst, wenn der VRAM so und so voll ist, dann ist es weniger, dann ist die Frage, liegt es an der Leistung oder und bis das dann aufgefallen ist mit diesem Test-Tool, das ja bei uns aus dem Forum kam, glaube ich, ne, ist auch, dass das halt das letzte Achtel VRAM da dann entsprechend langsam angebunden ist, das hat ja eine Weile gedauert. Hier ist es ja so, du siehst es, sobald du GPU-Z öffnest, weil du halt, ne, da siehst du halt ja die ROPs fehlen und dann fällt dir dann halt damit auch die Bandbreite, Pixelfüllrate, das ist ja alles niedriger dann. Das wird ja alles ausgegeben. Das musste denen klar sein, dass das nicht verheimlicht werden kann. Deswegen glaube ich auch nicht, dass sie das böswillig gemacht haben, von wegen hier, mach einfach, fällt nicht auf, für den Preis können wir uns das erlauben oder was auch immer. Ist trotzdem seltsam, wie das passieren konnte.
Und es setzt natürlich noch die Kirsche oder Icing on the Cake.
Auf jeden Fall.
Und ja, also schlimmer hätte es nicht laufen können bei Nvidia. Und jetzt mussten sie die 5070 auch noch verschieben. Wir haben vorhin über die Terminstrecke gesprochen und müssen sie in der Woche veröffentlichen, wo ja die ganze Tech-Journal, ihr habt halt nur zwei Hände und einen Kopf. Und auch wenn man das x-fach aufmultipliziert oder aufaddiert in den Redaktionen, nächste Woche wird der Fokus auf Radeon liegen. Ja, also da müssen sie dann auch mal mit zurande kommen. Aber sie hatten jetzt ja auch seit dem 6.1. gefühlt, dann in nächste Woche nicht nur gefühlt, sondern wirklich fast auf den Tag genau zwei Monate alleinige Aufmerksamkeit.
Ja, und die Aufmerksamkeit, die sichern sie sich, wie gesagt, auch ganz ohne, dass sie irgendwas machen. Ne? Also dass diese Generation schafft es wirklich von selbst, immer wieder in den Schlagzeilen zu bleiben.
Jetzt haben wir doch mal wieder eine schöne Brücke geschlagen zu Strix Halo. denn da wollten wir ja auch noch drüber reden. Strix Halo, die Monster-APU, die ja gar keine klassische APU von AMD mehr ist, wenn man sagt, eine APU ist immer ein monolithischer Die. Das heißt, nur ein Chip und da ist alles drin. Eine relativ große iGPU, der Prozessor, die I/O-Funktionalitäten. Und auch wenn Ryzen schon lange ein Chiplet-Design ist, die APU ist die APU, ist ein Ding.
Und ja, also streng genommen sind alle Ryzen seit fünf Jahren APUs, weil die haben ja alle I/O und Grafik.
Aber keine monolithische APU.
Dann gab es noch nie eine Ryzen-APU.
wieso? Die G-Serie ist doch immer nur ein Chip.
Echt?
Oh, Fabian.
Haben die keinen IO-Die?
Nein.
Also in diesen Low-Spec-Bereichen halte ich mich nicht auf.
Ja, deswegen verbrauchen die doch auch idle nichts, weil das ja eben nur ein Chip ist, der bis auf die Kotzgrenze optimiert wurde und nicht so ein uralten IO-Die. Okay. Fabian, du bleibst nach dem Podcast noch mal dran. Wir müssen reden. Nein, also und Strix Halo ist aber ein gigantomanisch großer IO-Die mit zwei Zen 5 Chips mit jeweils 8 Kernen. Also ist quasi Ryzen nur ganz dicht beieinander. Also sie haben nicht mehr, die liegen nicht. Ich schick dir da nachher mal was.
Wie das aussieht, habe ich gesehen.
Ja, so. Und dann sind die ja auch durchkontaktiert mit diesem Through Silicon Via Technologien. Also wie gesagt, die kommunizieren gar nicht mehr so über das Infinity Fabric, sondern sind eigentlich ineinander verzahnt, könnte man fast schon sagen.
Was vielleicht auch schon mal ein Wink mit dem Zaunfall für zukünftige Zen-Generationen sein.
Genau, und verbrauchen ja ersten Tests zufolge dann auch ultra wenig, obwohl sie ja so große Gesamtkonglomerate sind. Tests sind aber ein guter Stichpunkt. Wir waren schon seit Ewigkeiten da mit Partnern im Kontakt, weil AMD selber überhaupt nichts gesagt hat, erstmal nach der CES. Und haben uns, dann hieß es irgendwann mal, ja, Anfang Februar kommt da was, ja, hätten wir gerne, irgendwie natürlich haben wir schon oft drüber gesprochen, schon ein krasses Nischenprodukt, weil wird sehr teuer werden. Und ja, meistens ist für den Consumer dann wahrscheinlich doch eine CPU mit einer mobilen GeForce oder so die bessere Alternative. Dann hieß es irgendwann, ja, da wurde nochmal was verschoben und dann kam ja vor zwei Wochen plötzlich bam, vier richtige Tests und ein Review von China RG CEO Tony. Den Rest habe ich jetzt vergessen, aber der macht ja seit Ende letzten Jahres macht der ja immer ganz viele YouTube-Reviews oder Weibo-Reviews ist es ja eher. Oder Bilibili. Ach, auch irgendeiner chinesischen Plattform.
Ja.
Ich glaube, Bilibili ist es immer. Und wir haben uns angeguckt, was ist denn jetzt hier passiert? Und haben uns das bisher nicht angeguckt. Ich hatte jetzt zwar auch nochmal Interesse bekundet. To be honest, jetzt diese oder nächste Woche wäre das ohnehin nichts geworden. Aber jetzt gab es ja gestern da nochmal ein Update, was die Produkte anbelangte. Denn aktuell gab es ja eigentlich nur dieses Float Z13 von Asus, so ein Gaming-Tablet, was bisher immer ein Intel GeForce Duett war. Ein, oh Gott, wie hieß das nochmal, von Dell oder HP? Dell sind es, glaube ich, zwei Endgeräte. Ne? Eine Dell Workstation Notebook und Dell Mini Desktop Workstation. Und jetzt hat aber gestern Framework Ja, ist ein Framework, oder?
Ja, ja.
Ich hab's gerade. Einen ersten Desktop-PC oder Desktop-Workstation vorgestellt, der auch modular ist, weil man den so ein bisschen auseinandernehmen kann. Und da ist halt auch Strix Hello drin. Und das war so das erste Mal für mich dann auch nochmal zusammen mit dieser Dell oder HP. Wo ist denn dieses Z-Brand? Das ist HP, oder? Ich gucke gleich nochmal nach, wenn du redest.
Das ist jetzt, also da bin ich auch raus.
ja, dann gucke ich gerade nochmal. Ja, haben auf jeden Fall aber auch letztendlich einen Desktop-PC, Mini-Desktop-PC mit Strix Hello vorgestellt, der bis 2000 US-Dollar vor Steuern hochgeht mit dem ganz großen AI Max 395 Plus mit 128 GB und bei 1100 US-Dollar anfängt mit der kleinen Variante mit 32 GB RAM und richtet sich aber schon ganz klar an AI-Entwicklung letztendlich. Und da gibt es ja auch noch die gestapelte Variante, wo ich dann 4 Stück von diesen in dem Desktop drin verbauten Mainboards mit Strix Hello verlötet übereinander reinschieben kann. Und da habe ich die vierfache Leistung. Und das ist dann wirklich Hardcore-KI-Entwicklung Market.
Ein aber du wirst Strix trotzdem Halo-Server. Ein
Game haben. Hallo?
Hallo?
Du würdest ihn trotzdem gern zum Game haben, oder was?
Ach so, die Frage habe ich nicht verstanden. Entschuldigung. Nein. Also, ich meine, wir wissen ja im Endeffekt, die Grafikleistung, es ist halt die stärkste APU, die wir bei der Grafikleistung jemals hatten, ja, aber gemessen an aktuellen Grafikkarten ist es halt ab wieder dann Low-End, klar.
Ja, gut,
das heißt, es ist jetzt nichts, was Laptop, für uns PC-Gamer unbedingt dann als Grafikoption interessant ist. Ich stelle mir das, also einmal ist es halt aus einer technischen, aus einer akademischen Perspektive, wenn man so will, interessant, weil wir sowas in der Art und Weise noch nie hatten. Und es gibt natürlich auch es ist ja nicht Gott gegeben, dass man dabei zwei CUs oder was, oder wie viele sind da drauf? Nee, es sind mehr als zwei, ne? Nee,
CUs sind 40.
Ja, genau, dass man dabei 40 CUs aufhören muss, also bei diesen zwei großen, sind doch zwei, ja,
nee,
egal.
Es sind zwei Zen-5-Chiplets.
Es sind zwei Zen-5-Chiplets. Genau. Die bräuchte man ja nicht mal. Man hatte das ist ja das Schade. Ne? Man kriegt die große GPU nur, wenn man auch beide Zen-5-Chiplets nimmt. Aber ich will ja nur ein Zen-5-Chiplet mit X3D-Speicher, Cache, und dann will ich noch eine 9070 XT als Grafikeinheit da dran. So,
ja, wobei
und das funktioniert natürlich auch nicht, weil da die Speicherbandbreite limitiert, weiß ich schon. Aber
da hat der Toni ja aber auch schon gezeigt, über den ging ja dann auch, da wurde dann ja auch ersichtlich, dass sie da den Interconnect zwischen Chiplets und IO-Die aktualisiert haben. Da hat man ja auch schon wieder gesehen, dass diese Kontaktpunkte für den unterlegten, aufgesetzten, wie auch immer, X3D-Cache, den hat er auch. Heißt natürlich nicht, dass Strix Hello 2. oder X3D kommt, weil bräuchte dann nicht eigentlich noch viel eher der IO-Die mit der Grafikeinheit diese Kontaktpunkte, um da mehr Cache reinzuhauen. Was bringt es dann, wenn die erst über die lange Rede, kurzer Sinn, wahrscheinlich war das eher nur, weil die neuen Chiplets dann auch in neuen Ryzen irgendwann wandern können.
Also man muss ja auch fairerweise sagen, diese X3D-Geschichte, das ist halt ein Gaming-Ding. Kein Workload profitiert von mehr Cache so sehr wie halt Gaming. Das sind Chips, die sind für Gamer gemacht, und Strix Hello ist halt ehrlich gesagt nicht für Gamer gemacht. Aber wie gesagt, trotzdem sehr interessant. Wo ich vielleicht einen Anwendungsfall sehe, wo ich mir das vorstellen kann, das wäre so eine Mac-Mini-Geschichte, abgesehen von Notebooks halt, ne? Also du hast halt so ein kleines PC, der effizient ist, der nicht viel Platz braucht, der alles so ein bisschen kann. Aber
gut, und die sind auch angekündigt, aber soweit ich weiß, bisher nur von den gängigen großen China-Mini-PC-Anbietern. Das muss jetzt kein Einschnitt sein, weil das kriegt man mittlerweile ja auch sauber hier importiert. Und teilweise ja auch wirklich mit Garantie hier im Handel zu kaufen. Kommt dann immer ein bisschen drauf an, welchen dieser Anbieter man sich dann da aussucht. Aber ja, das ist ja nicht ausgeschlossen, dass es dann in Zukunft mit großen Schritten vorangeht. Das stimmt natürlich.
Oder was wäre dein Fazit sonst? Weil ich meine, was sollen wir jetzt viel dazu sagen? Wir haben es halt nicht selber testen können. Das war halt so ein typischer AMD-Launch. Das Ding ploppt plötzlich bei 4 Outlets in den USA auf und sonst hat niemand was davon gehört. Mitten in so einer heißen Phase, wo man eigentlich total tollen Launch hätte machen können.
Ja, und 15 mit Reviews mal weltweit. Nachgefragt hat, sind
aber CES. AMD ist halt AMD, können wir nicht ändern. Ansonsten wussten wir technisch schon lange, was da passiert. Jetzt haben wir halt im Endeffekt die Werte, dass es genauso abstimmt, wie wir das erwartet haben. Ich glaube, wir hatten Grafikleistung, teilweise Tests irgendwie gesehen auf einem Niveau von einer 4060. Bin ich da richtig?
Ja, Laptop-GPU, ne, bis 4070. Und die trennen ja so 15-20%.
Also Desktop 4060, das passt schon. Ja. Oder, also passt das? Oder habe ich das falsch
im Kopf? Wir haben ja schon immer mal drüber gesprochen, dass das halt super interessant ist, auch mit den technischen Hintergründen, die jetzt da noch zusätzlich ans Tageslicht gekommen sind, aber einfach für, ich sag mal, aus Gamer-Perspektive muss man dann schon sehr viel für dieses Format brennen, was damit möglicherweise möglich ist. Oder du bist halt auf dem KI-Trip und möchtest eben möglichst große Large-Language-Models nutzen. Und dann hast du da natürlich, und hat AMD ja wirklich einen Punkt mit den Benchmarks, die sie gezeigt haben, wenn das Modell nur groß genug ist, dann hat halt auch eine 5090 mit 32 GB keine Chance mehr, weil das Modell halt da einfach nicht reinpasst. Und dann hat Strix Halo mit 128 GB RAM ist ja Maximum. Davon können bis zu 96 GB, falls VRAM adressiert werden. Ja, das ist halt nochmal dreimal so viel. Und dann gehen Dinge, die sind auf anderen Systemen halt überhaupt nicht möglich.
Ja, also definitiv. Da sehe ich auch einen Anwendungsfall aus Sichtpunkt Gaming. Man muss ja auch fairerweise sagen, um dann diesen 4060-Vergleich machen zu können, muss man sicher das dicke Ding kaufen. Also den AMD Ryzen AI Max Pro 300 Strix Halo, nee, Max Plus Pro 395 mit Radeon 8060S. Meine Fresse. Diese Namen.
Ja, Max Plus vor allen Dingen noch. Ne?
Hab ich das Plus vergessen? Apropos verkorkster Launch. Ne? AMD Ryzen AI Max Plus Pro 395 Radeon 8060S. So. Ja. Das muss man ja kaufen, wenn man diese 4060 Leistung haben möchte. Das ist ja definitiv teurer als eine 4060. Ich glaube, man hat eine CPU dabei, aber in Summe, man hat wahrscheinlich mehr Leistung, wenn man sich einfach einen 8-Kern Ryzen kauft und eine 4060 einbaut. Man hat TLSS.
Ja, und
ich sehe halt nicht, dass das preislich, also wir können den Vergleich auch mit einer 7600 XT anstellen. Im Endeffekt wird man wahrscheinlich günstiger und besser wegkommen, wenn man es halt kleine CPU und dann halt eine kleine GPU dazu macht. Also wir würden das jetzt keinem Spieler empfehlen, sich ein System darauf zugeschnitten zu kaufen, abgesehen davon, dass das aktuell doch quasi nicht sinnvoll möglich Gut, ist.
Aber es hat ja seine Anwendungsfälle. Und glaubst du, dass AMD klar war, dass es letztendlich, oder dass sich daran kaputt verkaufen werden, an diese Anwender, und dass sie deswegen, also sie können es alles, es wird sowieso in den Markt gesogen an den richtigen Stellen. Sie müssen gar nicht an anderer Stelle noch dafür werben, wo es gar nicht so einschlägig funktionieren wird, und deswegen machen sie es gar nicht.
Ich finde es auch gut, dass sie das gemacht haben, allein schon als Machbarkeitsstudio, ne, und ist technisch einfach toll. Also wer hat sich nicht von immer eine CPU mit einer fetten GPU direkt auf den Chip gewünscht? Aber mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben ja auch zum Beispiel hier die Situation, dass wir ja unseren Arbeitsspeicher auch nicht frei wählen können. Also sind wir auch angewiesen auf das Bundle, dass wir halt eben vom... Also es war jetzt bei diesen Framework-Rechnern auch wieder das Ding, dass man halt im Endeffekt anders als das bei Framework ja sonst immer die Philosophie ist, dass man hier jetzt kein komplett in jedem Aspekt frei konfigurierbares Produkt erhält, sondern man CPU, RAM und GPU und VRAM offensichtlich auch immer nur als Komplettpaket kaufen kann.
Ja, also ich werde es mir jetzt diese Woche nicht angucken, ich habe es nämlich nicht hier, Volker auch nicht, jetzt auch nicht da. Die nächste Woche bin ich froh, wenn ich da irgendwie durchkomme, zusammen mit Wolfgang und aber auch Volker, weil da gibt es ja auch Gerüchte zu größeren X3D-CPUs, dann nicht weit im Anschluss daran. Das wird wirklich ein heißer Start in den März. Und damit wird es wahrscheinlich ja auch nicht enden, weil bei Nvidia stehen dann ja auch noch drei weitere 60er-Grafikkarten an, bei AMD ja auch. Und ich will mir gar nicht ausmalen, was dann noch so alles kommt, bevor wir uns dann irgendwann umgucken werden und sagen, was ist denn hier eigentlich los und wo kommen die ganzen Strohballen her, und das ist doch gar nichts mehr. Dann können wir aber wieder uns vermehrt den Tests von neuen Foldables widmen. von Nikolas. Das war deine Sonntagsfrage.
Da haben wir alle drauf gewartet, auf neue.
Ja. Und die Sonntagsfrage, die flog dir so zu.
Ja, ich war am Freitag war ich noch im Überlegen, weil ich bis dahin viel anderweitig zu tun hatte. Also hatte ich noch gar keine Idee dann am Freitagnachmittag, Freitagabend, was machst du jetzt eigentlich als Sonntagsfrage für den Sonntag? Und da hat mich aber ein Leser angeschrieben auf Computerbase per Direktnachricht und meinte, hey, hättest du nicht mal, könnten wir nicht mal eine Sonntagsfrage zu dem Thema haben? Foldables. Und mir würden diese Fragen hier anfangen, einfallen dazu und diese Antwortmöglichkeiten. Und da dachte ich mir, gut, einem geschenkten Gaul, dem schraubt man nicht ins Maul.
Das war ist wahrscheinlich die neue Apfel. Art und Weise und bei uns in der Community, Fragen, die man für Diplomarbeiten gut gebrauchen kann, unterzubringen. Die Anfragen haben wir ja immer mal. Und das nahm vor Jahren, ach vor Jahrzehnten gefühlt, dann ein bisschen Überhang. Da haben wir irgendwann gesagt, oh, naja, eher nicht. Und ja, aber zurück zur Sonntagsfrage, das fiel mir nur gerade ein. Trojanische Pferde.
Nee, also ich meine, ich freue mich da, also ich habe halt im Endeffekt eine Liste an Sonntagsfragen, Themen, die ich mir irgendwann mal überlegt habe, die am Zweifelsfall schon seit 2 Jahren draufliegen, die ich machen könnte, aber sie würden da halt nicht schon seit 2 Wochen zwei Jahren draufliegen, wenn ich mir denken würde, das wäre jetzt eine gute Sonntagsfrage, auf die ich Lust habe. Im Endeffekt ist das die Liste mit den Sonntagsfragen, auf die ich keine Lust habe. Ich freue mich natürlich immer, wenn jemand Vorschläge hat, insbesondere wenn er sich dann schon Gedanken gemacht hat zu den Fragen und den Antwortmöglichkeiten, die man da stellen kann, denn das ist halt deutlich mehr Arbeit, als man sich das vielleicht vorstellt, dass man das so formuliert, dass es für alle irgendwie interessant ist, aber gleichzeitig auch jeder sich irgendwie wiederfinden kann in den Antworten und das einigermaßen fair bleibt und so weiter und so fort. Ne? Ist klar, wir arbeiten hier nicht wissenschaftlich korrekt mit einer Studie, aber es soll ja trotzdem auf der einen Seite unterhaltsam und auf der anderen Seite nicht komplett wertlos sein, was da ja, an Daten aggregiert wird. Naja, Foldables, ich hatte erstmal gedacht, oh Gott, das geht doch bestimmt an allen komplett vorbei, das Thema.
Ja, aber es geht anscheinend nur an dir komplett vorbei.
Naja, es geht an den meisten komplett vorbei, aber nicht an allen. Denn wir haben, also da habe ich natürlich auch nicht mit gerechnet, wir haben ein Drittel der Leser, die hier teilgenommen haben, hat gesagt, ja, ich hatte schon mal einen Foldable in der Hand. Also zumindest mal ausprobiert irgendwo, irgendwie, vielleicht im Geschäft, vielleicht bei einem Freund, vielleicht mal gebraucht, weiß ich nicht, aber mehr als ich dachte. Und knapp 10%, 9% haben gesagt, sie haben eins oder sie hatten schon mal eines.
Ach, die habe ich vorhin, als ich mir das im Vorfeld angeguckt habe, habe ich dir unterschlagen. Genau, es sind ja 5%, die aktuell eins besitzen. Mit einem leichten Überhang für die Fold statt der Flip-Modelle. Und 4% hatten schon mal eins.
Ja. Ja, also Flip ist halt quasi wie so ein klassisches altes Club-Handy. Also hat
Motorola Razr.
Ne, ja, genau. Also es ist quasi so ein Quadrat, wenn man das zugeklappt hat. Dann klappt man das auf und es wird halt das bekannte Smartphone-Rechteck draus. Und man hat dann so eine horizontale Knickfalte in der Mitte, wenn man das aufgeklappt hat. Und das Fold, das ist halt, wenn man so will, hat das normales Handy-Format. Und dann klappt man das, ja, horizontal auf und hat dann eine vertikale Knickfalte in der Mitte und dann wird es halt aus dem Handy ein Tablet.
Also hattest du knapp so, 10... Bitte?
Hattest du sowas schon mal in der Hand?
In der Hand, in der Redaktion, ja, aber ich konnte mich da... Also ja, ich bin natürlich dann auch seit... Was heißt natürlich? Ich bin halt seitdem ich ein Smartphone habe, da in diesem anderen Lager irgendwie drin verwurzelt und die Austrittsbarrieren sind zu hoch und da gibt es sowas einfach nicht.
Apple Base.
Ja,
Fanboy.
Das hat nichts mit Apple Base zu tun. Aber... ja, sonst weiß ich nicht. Also, ich finde bei diesem YouTube-Use-Case, finde ich für die Folds immer am wenigsten sinnvoll, weil doch dann oben und unten so, also klar, man hat unten, kann man sich viel mehr Kommentare angucken oder kann man nicht dann 2 oder sogar 3 YouTube-Videos, ja, wir schweifen ab.
Ja, man hat halt ein quadratisches Display dann beim Fold, wo man sich halt fragt, was macht man mit einem quadratischen Display, weil im Endeffekt jeder Content, den man irgendwie hat, jede App, was auch immer, das ist ja immer entweder alles auf vertikal 20 zu was auch immer, 9, 8, 7, was das bei modernen Smartphones halt ist, ist ja mehr als 16 zu 9 in der Regel. Entweder darauf ist es zugeschnitten oder ist es auf horizontal 16 zu 9 zugeschnitten. Aber auf einem vertikalen auf einem quadratischen Display hat man dann immer entweder in der vertikalen oder in der horizontalen schwarze Balken.
Dann also, kannst du halt mehr multitasken oder, was ich gerade also, schon gesagt habe, dir natürlich weitere Dinge unterhalb, also mehr Kommentare ansehen.
Also genau, keine schwarzen Balken, sondern halt Balken mit irgendwas anderem drin, aber...
Aber du hast ja auch noch gefragt, wenn du aktuell ein Foldable besitzt, was wird dein nächstes Smartphone? Da haben dann nur noch 630 Teilnehmer mitgemacht, das passt ungefähr halbwegs, sagen wir mal beim Daumen gepeilt, zu dem sie sowas besitzen. Und da haben 23% gesagt, ja, wieder ein Foldable. Ist ja relativ wenig.
Also es passt übrigens absolut überhaupt gar nicht.
Was 29% haben gesagt, definitiv kein Foldable mehr.
Ja.
Und 48%, ich weiß es nicht.
Also da haben halt viermal so viele Leute dran teilgenommen, wie gesagt haben.
Ich hatte
gerade
die, die schon mal eins hatten, aber das schon ad acta gelegt hatten, hier noch gedanklich mit eingerichtet. Und dann ist es immer noch eine knappe
Deswegen
Kiste.
Weiß ich auch nicht, was wir aus den Umfragewerten machen sollen. Ich würde die jetzt gar nicht interpretieren, weil ich einfach nicht weiß, wie die zustande gekommen ist.
Ich glaube, dann nehmen wir noch uns das darüber mit, weil das wird schon stimmen, weil das ist auch das, was man so bei Produktneuvorstellungen mitbekommt. Und wenn man sich anguckt, was ja Firmen von Relevanz hier am Markt sind, 68% haben gesagt, ihr Foldable oder Flip, und die heißen dann ja da auch genauso, ist von Samsung.
Ja.
Und ja, es gibt Alternativen.
Die machen das ja inzwischen auch schon in der 6. Generation. Man denkt, also ich denke immer noch so, ja, das ist halt so ein kleiner neuer Modetrend, der irgendwie letztes Jahr aufgetaucht ist, aber nee. Das hat sich inzwischen schon ein halbes Jahrzehnt oder länger gehalten. Und Samsung würde das ja nicht immer weiter vorantreiben, wenn sie da nicht, wenn sich das nicht auch irgendwer kaufen würde, ne? Apropos Foldable kaufen, da bin ich mir tatsächlich, also ich hätte jetzt erwartet, dass da die breite Mehrheit sagt, nein, das kommt für mich kategorisch nicht in Frage. Das sagen aber tatsächlich nur 40, also 38%, aber sehr viele sagen, 35% will ich nicht ausschließen. 4% sagen, ja, das habe ich fest vor. Mhm. Also es ist, man hat da gar keine kategorische Aversion gegen. Und wenn man eine Aversion hat, dann ist es tatsächlich, der größte Kritikpunkt ist, die Preise sind zu hoch. Ne? Also es gibt halt keine Budget-Smartphones, die foldable sind. Die gehen halt erst bei vielen 100 Euro, teilweise je nach Hersteller erst bei 1000 Euro los, diese Foldable-Modelle. Was war noch ein Problem? Angst vor Abnutzung oder Beschädigung durch Staub und Wasser. Gerade diese Knickfalte ist dann natürlich eventuell gefährdet. Der Knick kann auch einfach generell stören. Man sieht ihn ja immer so ein bisschen, je nachdem, wie man das Gerät hält. Man tut das schon in der Hand. Ich hatte selber tatsächlich noch keins in der Hand, aber das ist das, was ich von Reviews und von Videos kenne.
Ja, man sieht das schon. Also es kommt auch immer wieder auf den Blickwinkel drauf an und auf die Lichtverhältnisse und auf den Bildschirminhalt. Aber ja.
Ja, und dann natürlich auch noch einen Punkt mit 20%, es gibt kein Foldable von Apple. Das Lager bist dann auch du.
Ja, da habe ich auch einen Klick gemacht, einen Tipp.
Wo hast du sonst noch einen Klick gemacht?
Bei den ersten, also mich würde der sichtbare Knickel der Displaymitte stören. Ich habe ihn ja schon einmal gesehen. Ich weiß gar nicht, bei welchem Gerät zuletzt. Und dann sieht man das ja immer wieder. Ja,
im Januar oder im Februar hatten wir sogar erst wieder eins im Test. Das hat Frank getestet, ne?
Und genau, dieses Doppelfalt-Huawei-Mate war das doch, oder? Erinnere mich nämlich da falsch.
Und jetzt bald Origami spielen mit seinem Smartphone.
Ja, aber und mit zu dick und zu wuchtig habe ich dann auch noch angetippt.
Ja. Na klar, du hast halt auch immer zwei aufeinander gefaltete Geräte in der Tasche dann.
Ja. Wenn es nur zwei Geräte wären, Fabian, die hier zurzeit zwar nicht in die Tasche passen, aber ich sagte, das steht hier alles bis zur Decke rum. Ich will nicht meckern,
die
weil
Tasche will
der
ich
liebe
sehen.
Herr Andermar, der ist da immer noch viel mehr invested als ich. Ich bin dann da immer nur der, der mithilft. Aber ich muss jetzt mal wieder zurück zu den großen Spielereien und nicht ohne Display, wo man aber Displays anschließen kann, die dann hoffentlich durchweg aktiv und nicht schwarz werden. Und was da alles, ja, Fabian, wie machen wir es nächste Woche? Wenn die Gerüchte stimmen, dann sind wir ja erst am Donnerstag so richtig durch.
Mal gucken. Ja, wieso? Ich dachte, Dienstags Test 50-70, Mittwoch Tests Radio.
Schauen wir mal, ob ihr uns nächste Woche schon wieder am Mittwoch hört. Dann aber höchstwahrscheinlich auch wieder erst am Nachmittag, denn davor ist Zeit Gold wert. Und oder erst am Donnerstag. Ja. Ich hoffe aber gesund und munter. In diesem Sinne, Fabian, bleib du es auch.
Ich
bin gespannt, ob
ich würde es gerne werden. Ich habe immer noch mein Hals hat sich gut verhalten mit zwei großen Tassen Tee, die ich mir hingestellt habe.
Ja, ich habe dich gar nicht trinken hören.
Vor allem hast du mich nicht husten gehört. Das war das Wichtige.
Ja. Also, und ich hoffe, dass dir ein paar schöne Sonntagsfragen, vielleicht gar nicht jetzt sofort eine für dieses Wochenende, aber generell gerne Vorschläge mal gesehen. Und ihr habt es ja gehört, Computerbase, die Inhalte, die da online gehen, euch diese Diskussionsplattform zu bieten. Hintergrundberichte, Benchmarks ohne Ende. Es ist ein riesen Akt an Arbeit, den viele freiberuflich, aber auch eine ganze Menge, nee, wir sind alle Freiberufler als Journalisten, die als freie Mitarbeiter, aber auch einige als festangestellte Mitarbeiter machen. Alle müssen da irgendwie von leben. Benutzt Computerbase doch ohne Adblocker oder schaltet, holt euch Computerbase Pro, so wollte ich das sagen. Das sei an dieser Stelle mal wieder erwähnt. Wir freuen uns über jede positive Rückmeldung zu diesem Podcast auf allen möglichen Podcast-Plattformen.
Also generell freuen wir uns über Rückmeldungen. Ne? Wenn es konstruktive Kritik ist an irgendwas, dann auch gerne.
Und je positiver, desto mehr freuen wir uns darüber.
Das mag vielleicht stimmen.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.